Hallo und willkommen zum Podcast Alles ist Chemie. Ich bin Nikolas Jankowski, schön, dass ihr zuhört. Das ist die zweite Folge des Podcasts. Heute geht es um ein Thema aus der Geschichte, die eventuell erste bewusste chemische Reaktion der Menschheit. Es geht um das Feuer. Die Beherrschung des Feuers ist eines der wesentlichen Merkmale, die den Menschen von den Tieren unterscheidet. Sprache und auch Werkzeuggebrauch findet man in Ansätzen bei Tieren. Das Feuer allerdings nicht. So gehen einige Forscher davon aus, dass Feuer das wesentliche Merkmal der Menschwerdung war. Es ermöglicht länger nutzbare Tage, da die Nacht erhellt wird, Schutz vor wilden Tieren, die sich vor Feuer fürchten, die Ausbreitung in kältere Gebiete, da man sich warm halten kann, und das Kochen von Lebensmitteln, welches eine eigene Folge verdient hat. Heute ist das Feuer ebenfalls überall zu finden. Die meisten Heizungen verbrennen heute noch Öl oder Gas zur Wärmegewinnung. Auch die Stromgewinnung erfolgt häufig durch das Verbrennen von Kohle oder Gas. Zudem gibt es natürlich noch die Gasherde zum Kochen oder der Verbrennungsmotor, in dem Diesel und Benzin verbrannt werden. Wir haben die Oberfläche mit dem Feuer verlassen und verbrennen Kerosin im Flugzeug oder spezielle Raketentreibstoffe, um unseren Planeten sogar ganz zu verlassen. Das Feuer ist zentral für unsere Zivilisation, doch müssen wir inzwischen auch sehen, dass es uns zerstören könnte. Denn das Hauptprodukt der Verbrennung, CO2, führt zum Klimawandel und wenn wir nicht die Kurve kriegen, auch in die Klimakatastrophe. Wir beginnen mit dem geschichtlichen Hintergrund. Die Kontrolle des Feuers führt uns zurück in die Vorgeschichte der Menschheit, das heißt wirklich weit zurück, über 1 Million Jahre. Die Vorgeschichte beginnt in Europa vor ca. 1,3 Millionen Jahren, als die ersten menschlichen Vorfahren einwanderten. In Afrika allerdings beginnt sie bereits vor 3,4 Millionen Jahren. Regional können also die Zeitalter sehr unterschiedlich sein. Und das setzt sich sofort. Der Übergang in die Frühgeschichte ist regional unterschiedlich und ist dann erreicht, wenn ein Schriftsystem entwickelt wurde. Für Ägypten ist dies um 3000 vor Christus der Fall, für Mitteleuropa deutlich später. Doch wir sind erstmal in der Vorgeschichte. Diese wird nach den Materialien eingeteilt, die für Werkzeuge eingesetzt wurden. Die großen Begriffe werden den meisten wohl auch bekannt sein. Die Stein-, Bronze- und Eisenzeit. Wir widmen uns der Steinzeit. Diese beginnt vor ca. 3,4 Millionen Jahren. Sie wird eingeteilt in die Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit, wobei die Menschen das Feuer in der Altsteinzeit entdeckten. Die ältesten proklamierten Funde sind umstritten und liegen bis zu 2 Millionen Jahre zurück. Gesicherte und allgemein anerkannte Funde sind ca. 1 Million Jahre alt. Eine dieser Fundstellen liegt in Südafrika in der Wonderwerkhöhle. Dieser Zeitrahmen legt die Kontrolle des Feuers vor dem Auftauchen des modernen Menschen, Homo sapiens. So wäre in diesem Fall unser Vorfahr Homo erectus für die Kontrolle des Feuers verantwortlich. Doch wie kommen die Forscher darauf, dass dort wirklich Feuer kontrolliert eingesetzt wurde und warum sind die vorherigen Funde umstritten? Die Überreste, die Archäologen heute ausgraben können, sind verbrannte pflanzliche oder tierische Materialien oder bestimmte Steine. Doch an der Oberfläche, zum Beispiel in Steppen, können solche Spuren auch durch natürliche Brände entstehen. Ausgelöst werden können diese zum Beispiel durch Blitzeinschläge. Das Fachgebiet dazu heißt Feuerökologie und es gibt Bereiche der Erde, die wirklich häufig brennen, alle paar Jahre sogar. Daher ist ein Fund tief in einer Höhle bedeutsam, da es für ein natürlich entstandenes Feuer eher unwahrscheinlich ist, dort Knochen zu verbrennen. Und so ist es in der Wonderwerkhöhle. Tiefer im Inneren wurden verbrannte Knochen im Sediment gefunden, wodurch geschlossen werden konnte, dass dort Menschen Feuer benutzt haben. Zweifellos kann gesagt werden, dass das Feuer genutzt wurde. Aber ob dieses bewusst erzeugt wurde oder von natürlichen Bränden bewahrt wurde, kann nicht gesagt werden. Interessant dabei auch, dass es eventuell immer wieder erfunden und vergessen wurde, bis sich das Wissen erhielt. Strittig bzw. ungeklärt ist auch, ob die Besiedlung von Europa oder zumindest Nordeuropa nur durch die Beherrschung des Feuers möglich war. Wenn die Temperatur zu gering war, dann wäre dies eben nur dann möglich. Ebenso ungeklärt ist, wann Feuer wirklich regelmäßig eingesetzt wurde. Spätestens allerdings kann man sagen vor ca. 100 bis 50.000 Jahren, denn dort stieg die Zahl der Funde sehr stark an. Erzeugt werden konnte das Feuer wahrscheinlich zunächst durch Reibung, indem man Holz in verschiedenen Formen aneinander rieb. Eine andere Möglichkeit ist das gezielte Schlagen von Funken mit Feuersteinen. Bekannt sind diese bereits seit der Steinzeit. Auch die bekannte Mumie Ötzi aus der Jungsteinzeit trug einen Feuerstein bei sich. Auch wenn also nicht ganz klar ist, wie und wann alles begann, kann festgehalten werden, dass das Feuer extrem wichtig für die Entwicklung des Menschen ist und war. Und damit kommen wir jetzt zur Chemie des Feuers. Chemisch betrachtet ist das Feuer eine Verbrennung. Das ist auch mir ein bisschen zu stumpf, aber gucken wir mal, was passiert. Vielleicht habt ihr schon einmal gehört, es gibt da das sogenannte Verbrennungsdreieck. Das zeigt auf, dass für ein Feuer drei Bestandteile nötig sind. Ein Brennstoff, zum Beispiel Holz oder Wachs, ein Oxidationsmittel, in der Regel Sauerstoff, und Wärme bzw. Energie. Wird zur richtigen Mischung von Holz und Sauerstoff also genug Energie, zum Beispiel durch einen Funken zugefügt, dann kommt es zur Entzündung und eine Verbrennung kommt zustande. Die Verbrennung ist exotherm. Das bedeutet, dass bei der Reaktion Energie frei wird. In diesem Falle vor allem Wärme und Licht. Wenn dann genug Holz und Sauerstoff vorhanden sind, dann bleibt die Verbrennung erhalten. So fängt man klassischerweise mit Zunder an. Ein Nest an Feuer breitet sich darin aus, bis genug Energie vorhanden ist, dass auch größere Holzscheite kontinuierlich anfangen zu brennen. Zunder ist in der Regel gut zu trocknen und wird sehr trocken aufbewahrt. Zudem hat er eine große Oberfläche, zum Beispiel als eine Art Schwamm. Dadurch hat Zunder viel Kontakt mit der Luft und kann sich besser entzünden. Der Zunder wird in die Nähe von kleinen Holzscheiten gelegt. Je trockener die sind, desto besser. Denn es wird zunächst das Wasser verdampft, das in dem Holz noch drin steckt. Das Verdampfen führt zur Kühlung und dass sich das Holz zunächst nicht entzünden kann. Erst wenn es weg ist, kann das Holz sich zersetzen. Die Zersetzung, auch Pyrolyse genannt, führt dann zur Freisetzung von gasförmigen Stoffen, die leicht entzündlich sind, sodass sie anfangen zu brennen und wir damit auch eine Flammenerscheinung haben. Das bezeichnet man dann im Allgemeinen als Feuer. Irgendwann lässt der Strom an gasförmigen Stoffen nach. Die Pyrolyse geht zurück, es werden eben keine flüchtigen Stoffe mehr produziert, sodass nur noch die Glut verbleibt. Auch das ist noch im chemischen Sinne eine Verbrennung, allerdings ohne eine Flamme. Also, was ist jetzt eine Verbrennung im chemischen Sinne genau? Achtung, Definition. Eine chemische Verbrennung bezeichnet exotherme Redoxreaktionen, bei denen ein Brennstoff mit einem Oxidationsmittel reagiert. Nehmen wir das erstmal so hin und dann auseinander. In der Redoxreaktion bekommt ein Oxidationsmittel Elektronen und ein Reduktionsmittel verliert Elektronen. Es sind demnach zwei sich ergänzende Prozesse. Im Beispiel eines Lagerfeuers nimmt Sauerstoff als Oxidationsmittel Elektronen auf, während die Bestandteile des Holzes Elektronen abgeben. Man spricht dann davon, dass der Sauerstoff das Holz oxidiert, während er selbst reduziert wird. Die Aufnahme von Elektronen ist also eine Reduktion. Wenn alles optimal läuft, dann kommen am Ende Wasser und Kohlenstoffdioxid raus, H2O und CO2. Aber bis die Verbrennung dort angelangt ist, sind sehr viele radikalische Schritte nötig. Die möchte ich jetzt nicht alle aufschlüsseln. Nur so viel, Radikale haben ein ungepaartes Elektron und sind deswegen sehr reaktionsfreudig. Die meisten Feuer brennen allerdings nicht vollständig ab, also sie gelangen gar nicht komplett zu CO2 und Wasser. Deswegen gibt es ganz oft giftige Nebenprodukte. Darunter sind dann zum Beispiel Ruß bzw. Kohlenstoff, Kohlenstoffmonoxid, Stickoxide und verschiedene flüchtige Verbindungen. Insbesondere Kohlenstoffmonoxid und Stickoxide hat man auch schon mal gehört. Stickoxide beispielsweise durch die Verbrennung in einem Motor. Wir wissen inzwischen, wie ein Feuer entsteht und was dafür nötig ist. Ein Brennstoff, ein Oxidationsmittel und Energie. Außerdem wissen wir jetzt, dass bei einer vollständigen Verbrennung nur Wasser und CO2 rauskommen. Doch wie entsteht das Licht? Wie kommt es zu dieser klassischen gelben Farbe, die wir sehen? Der größte Anteil, den wir dort sehen, ist der Ruß. Wir sehen die Wärmestrahlung, die Kohlenstoff, welcher eben Ruß ist, bei ca. 1200 Grad abgibt. Und das Lustige daran, das ist der gleiche Grund, warum eine altmodische Glühbirne A gelb leuchtet und B so heiß wird. Dort im Innern ist ein Wolframdraht, der bei ca. 2400 Grad glüht. Ein weiteres Beispiel ist Metall in einer Schmiede. Wird das Eisen herausgezogen, dann kann anhand des Leuchtens die Temperatur abgeschätzt werden. Kühlt das Eisen ab, dann wird dieses immer röter, bis es irgendwann nicht mehr leuchtet, beziehungsweise die Wärmestrahlung nicht mehr in unserem sichtbaren Bereich abstrahlt. Dieser Bereich ist der Infrarotbereich und in dem strahlen wir selbst auch bei ca. 36 Grad. Dies ist auch die Flammenerscheinung, die wir in einer Kerze sehen. Eine Kerze verbrennt unvollständig und der Ruß leuchtet in der gelben Farbe. Vielleicht kennt ihr allerdings auch einen Bunsenbrenner, der hat die Möglichkeit, unten an der Basis aufgedreht zu werden. Dadurch wird Luft hineingezogen und es kann sich ein vorgemischtes Gas-Luft-Gemisch bilden. Das führt zu drei Dingen. Erstens, die Verbrennung verläuft jetzt vollständig, Zweitens, sie ist deswegen heißer. Und drittens, sie hat nur noch eine sehr schwache, bläuliche Färbung. Und diese Färbung ist sehr interessant, denn die ist charakteristisch für die Moleküle oder auch Atome, die dort enthalten sind. Dieser Effekt wird nicht nur für buntes Feuerwerk benutzt, sondern auch, um herauszufinden, welche Elemente in einem Stern vorhanden sind. Doch was passiert? Wir wissen, dass im Bunsenbrenner Gas verbrannt wird. Im Falle von Erdgas besteht es hauptsächlich aus Methan, CH4, also ein Kohlenstoff und vier Wasserstoffatome. Es folgen Verbrennungsreaktionen, bei denen Energie frei wird. Diese Energie kann im Molekül oder Atom Elektronen anregen. Das bedeutet, dass sie Energie aufnehmen und auf ein höheres Energieniveau gehoben werden. Was das genau ist, kommt vielleicht einmal später. Aber in Kürze, für die Elektronen ist das nicht günstig und sie würden die Energie gerne wieder abgeben. Aufgrund ihrer quantenchemischen Natur müssen sie das in ganz definierten Paketen tun. Das geschieht in der Form von Licht und hat in unserem Fall eine leicht bläuliche Färbung. Dieses kommt von CH-Radikalen oder Diatomen Kohlenstoff und ist eben für verschiedene Atome, Ionen oder Moleküle charakteristisch. Das Phänomen heißt Atomabsorption bzw. Atomemission, jeweils für die Auf- oder Abgabe von Licht. Für farbiges Feuer hat das Phänomen noch einen Namen, und zwar schlicht Flammenfärbung. Die berühmteste Anwendung dieser sogenannten Flammenfärbung ist das bereits erwähnte Feuerwerk. So ist zum Beispiel Lithium rot, Natrium gelb, Kupfer grün oder blau und Magnesium ist weiß. Ein erschreckendes Beispiel hingegen war der Brand beim Indy 500 im Jahr 1981. Dort hatte sich beim Tankvorgang Methanol über den Fahrer Rick Mears ergossen. Methanol verbrennt sehr sauber, sodass die Flamme fast gar nicht zu sehen ist. Im Dunkeln womöglich noch ein schwach blaues Leuchten, im Sonnenlicht quasi unsichtbar. Das Video zeigt, wie Personen versuchen, ein unsichtbares Feuer zu löschen und sich davor zu retten. Glücklicherweise sind nur geringe Verletzungen erlitten worden. Das Video inklusive des Kommentars von Rick Mears dazu verlinke ich. Kommen wir dazu, wofür Feuer in der Vorzeit eingesetzt wurde. Das unterscheidet sich erstmal kaum von unserem Gebrauch, insbesondere nämlich für Kochen und Wärme. Darüber hinaus sind wahrscheinlich Speere aus Holz damit gehärtet worden. Das Holz wird dabei über eine Flamme oder Glut gehalten und ab 180 Grad soll die im Holz enthaltene Hemicellulose kristallisieren und dadurch das Holz härter machen. Wobei in einer Studie dazu auch festgestellt werden konnte, dass die Härte zwar erhöht wird, aber die Speere auch brüchiger werden. Ein weiteres frühes Einsatzgebiet ist das Erhitzen von Steinen. Genauer gesagt das Tempern von Feuerstein. Bestimmte Arten von Gestein wurden kontrolliert erhitzt und abgekühlt. Dadurch wird die Gesteinsstruktur verändert und das Abschlagen von Bruchstücken erleichtert. Über das Kochen werde ich bald eine eigene Folge machen. Wir werden in Zukunft auch sehen, dass wir in vielen Bereichen Feuer antreffen werden. Sei es zum Beispiel in der Töpferei, dem Verhütten und Bearbeiten von Metall und vielen anderen Prozessen. Feuer bietet damit in gewissem Sinne die Grundlage unserer Zivilisation. Fassen wir die heutige Folge zusammen. Wir haben uns heute die erste geplante und durchgeführte chemische Reaktion der Menschheit angeguckt, das Feuer. Die Menschheit hat wahrscheinlich vor 1 Million Jahren angefangen, das Feuer kontrolliert einzusetzen. Deutlich später, ca. vor 100 bis 50.000 Jahren, nimmt die Anzahl der Funde so stark zu, dass man davon ausgehen kann, dass sich das Feuermachen verbreitet und auch gehalten hat. Chemisch gesehen handelt es sich beim Feuer um eine exotherme Redoxreaktion. Das heißt, es wird mehr Energie frei, als verbraucht wird und dass einerseits etwas oxidiert wird und etwas anderes reduziert wird. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Das Skript, die benutzten Quellen, weiterführende Links, Bilder und einen Zeitstrahl findet ihr auf der Website allesistchemie.de, zusammengeschrieben ohne Leerzeichen. Das war Alles ist Chemie Folge Nummer 2. Ich bin Nikolas Jankowski. Danke fürs Zuhören.